Ich möchte etwas sagen über ein Wort aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Wir sind in der Passionszeit. In diesem 18. Kapitel wird sehr ausführlich berichtet über das Verhör, das Pilatus mit Jesus durchgeführt hat. Also Jesus ist vor Pilatus in seinem Palast in Jerusalem. Der Pilatus weiß nicht so richtig, was er mit diesem Mann anfangen soll. Also die Hohepriester haben Jesus angeklagt. Und Pilatus hat den Eindruck, das ist so eine innerjüdische Streiterei. Das sind so religiöse Querelen, was soll ich damit zu tun haben? Also er will eigentlich nichts damit zu tun haben, aber nun ist Jesus bei ihm, steht vor ihm und er muss also sich irgendeinen Eindruck verschaffen von diesem Mann. Gut, Pilatus fragt ihn, bist du also der König der Juden? Und diese Frage muss unendlich spöttisch geklungen haben. Also fragt dieser Mann auf seinem Thron, der Pilatus, diesen wehrlosen Gefangenen vor ihm, bist du der König der Juden? Das war ätzender Spott. Und dann sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, ich lese noch ein paar weitere Verse, die darauf nun kommen. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das sind also einige Verse aus dem 18. Kapitel. Jesus sagt also, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus hat auch gesagt, dass seine Jünger nicht von dieser Welt seien. Das steht im davorliegenden Kapitel, Johannes 17, da gibt es einige Verse aus den hervorgeht, wie Jesus gebetet hat für seine Jünger vor seinem Abschied. Das Gebet Jesu zu seinem Vater für seine Jünger und dort lesen wir, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, weil sie, die Jünger, nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Also, die Jünger sind in der Welt, aber nicht von der Welt. So wie Jesus in der Welt gelebt hat, aber nicht von der Welt war. Das sind spannungsreiche Worte und ich möchte versuchen, also diese Gedanken zu entfalten in drei Punkten. Ich habe wieder drei Punkte, ja. Der erste Punkt, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Der zweite Punkt, auch Jesu Jünger sind nicht von dieser Welt, aber sie leben in dieser Welt. Und der dritte Punkt, die Weltfremdheit der Jünger gibt der Welt eine Hoffnung. Also, das sind meine drei Punkte. Zunächst mal, Jesu Reich ist nicht in dieser Welt. Reich. Machen wir das auch ein bisschen interaktiv. Was versteht ihr unter einem Reich? Also welche Gedanken kommen euch, welche Assoziationen, welche Vorstellungen habt ihr, wenn das Wort Reich fällt? Was gehört zu einem Reich? Was macht ein Reich aus? Ich frage euch. Bitte?
Herrschaft.
Herrschaft, richtig. Herrschaft, ja. Aha.
Königshaus.
Bitte?
Ein Königshaus.
Ein Königshaus. Also ein Königreich hat einen König. Und was da zählt, ist der Wille des Königs, er herrscht, der König herrscht. Also bestimmte Absichten, bestimmte Ziele, das sind die Ziele des Herrschers, des Königs. Bitte?
Untertanen.
Es gibt auch Untertanen, sagst du? Ja, na gut, okay, ja. Also es ist also ein Kollektiv, so würde ich jetzt mal ganz allgemein sagen, in dem bestimmte Ziele verfolgt werden, ein bestimmter Wille zählt, bestimmte Methoden angemessen sind, also Methoden, die ein König in einem Königreich für legitim hält. Und in einer Demokratie, da sind es die Methoden, die die Volksvertreter beschlossen haben, die also legal sind. Und der Demokratie ist natürlich so, dass der Wille des Volkes zählt, im Idealfall jedenfalls. Also ein bestimmter Wille zählt, ein bestimmter Wille herrscht und es sind bestimmte Methoden legitim. Reich, Also ist, ich sage das mal ganz allgemein, die Gesamtheit der Ziele und Methoden, die in einem bestimmten menschlichen Kollektiv gelten. Ich hoffe, dass jetzt die Leute, die Definition gewohnt sind, also mit dieser Definition erstmal zufrieden sind. Ja? Und Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Jannik, du verstehst das alles nicht, was? Oh je, 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 na gut, okay. Ja, und Precious kann es ja übersetzen, aber das ist auch ein bisschen schwierig, so schnell wie ich rede. Na gut, also, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt, oder anders gesagt, seine Ziele und... Aha, ah ja, ist kollektive Übersetzung jetzt, simultan, sehr schön. Also Jesu Reich ist nicht von dieser Welt, das heißt, seine Ziele und Methoden unterscheiden sich von den Zielen und Methoden, die in unserer Welt üblich sind. Sie unterscheiden sich. Wie unterscheiden sie sich? Das möchte ich verdeutlichen, indem ich auf drei Stellen im Neuen Testament hinweise. Lukas 22, da ist die Rede vom Rangstreit der Jünger. Die Jünger streiten sich darüber, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus sagt an dieser Stelle, so geht es zu in den Reichen dieser Welt. Aber so soll es nicht zugehen unter euch. Wer der Größte unter euch sein will, der sei wie der Dienende. In den Reichen dieser Welt gibt es klare Hierarchien. Und jeder kämpft um den besten Rangplatz in dieser Hierarchie. Er kämpft um die bestbezahlte Stelle, um die höchste Rendite, um das größte Ansehen, um die meisten Wählerstimmen, wenn es um die Politik geht. Jeder will möglichst jeden übertrumpfen und jeden anderen ausstechen. So geht es zu in dieser Welt. Und Jesus sagt, so soll es nicht zugehen dort, wo man auf mich hört, in meinem Reich, in Jesu Reich. Nicht jeder soll sich bemühen, den anderen zu übertrumpfen. Ihr sollt euch gegenseitig dienen. Also ein Unterschied. Lukas 9, eine andere Stelle. Jesus und die Jünger sind unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Sie müssen übernachten und vor ihnen liegt ein Dorf und Jesus schickt seine Jünger voraus. Sie sollen eine Übernachtungsmöglichkeit besorgen in diesem Dorf. Aber die Bewohner dieses Dorfes lehnen das ab. Das sind Samariter und wer nach Jerusalem unterwegs ist auf einer Pilgerfahrt, der hat also nichts zu suchen in einem Samariterdorf. Da kriegen die Jünger eine Wut, Jakobus und Johannes, und sie fragen Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Also sie wollen sich, müssen sich gedacht haben, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil und wer uns ablehnt, der verdient eine deftige Strafe. Jesus wehrt ab. Und schilt sie, so heißt es im Text, Lukas 9, und sagt, gehen wir in ein anderes Dorf. Wo ist der Unterschied? Im Reich dieser Welt kämpft man rücksichtslos um seine eigenen Interessen. Und wer die verachtet und missachtet, der wird bestraft und verdient auch eine Strafe. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, der muss nicht seine Interessen auf Biegen und Brechen gegen andere durchsetzen. Der kann nachsichtig sein und er kann Wege suchen, wo man nicht in Konflikt gerät mit anderen. Eine dritte Stelle, Matthäus 18. Wir kennen alle diese Stellen, ich will es in Erinnerung rufen. Da ist von einem Mann die Rede, der eine hohe Forderung an einen anderen hat. Eine unbeschreiblich hohe Forderung. Der Schuldner kann sie nicht bezahlen. Und er bettelt nun diesen Gläubiger an, ihm die Schuld zu erlassen. Und der Gläubiger geht darauf ein und erlässt die Schuld. Und was macht der Schuldner? Er pocht rücksichtslos auf die Rückzahlung einer Summe, die er selber ausgeliehen hat. Er pocht auf die Einhaltung eines Kreditvertrages, in dem er selber der Herr ist. Dass dieser Schuldner selber alles verdient der Barmherzigkeit seines Gläubigers, das geht unter. Das spielt hier keine Rolle. Der Mann pocht unbarmherzig auf sein Recht. So soll es nicht zugehen, wo man auf Jesus hört, in seinem Reich. Wo man auf Jesus hört, dort versteht man, dass alle von der Barmherzigkeit Gottes leben. Und das macht sie dann auch barmherzig, sodass sie dann, wenn es um Recht geht, dieses Recht auch menschlich wird und nicht unbarmherzig. Das Gleichnis sagt nicht, dass das Recht aufgehoben werden soll, aber dass man menschlich und barmherzig mit dem Recht umgeht. Das sind drei Beispiele, die ein bisschen darüber sagen, wie es zugeht im Reich Gottes und worin der Unterschied besteht zu den Reichen, die von dieser Welt sind. Im Reich Gottes herrscht Barmherzigkeit, man ist nicht unbarmherzig, nachsichtig und nicht rücksichtslos, zum gegenseitigen Dienst bereit und nicht so, dass man sich gegenseitig übertrumpfen und ausstechen will. Das ganze Neue Testament ist voll von vielen Beispielen darüber, worin die Unterschiede liegen zwischen dem Reich, in dem Jesus herrscht, und dem Reich, in dem die Mächte und die Kräfte dieser Welt herrschen. Die Bergpredigt ist natürlich ein besonders schönes Beispiel dafür, wie es zugeht im Reich Gottes. Und deswegen kann man die Bergpredigt bezeichnen als so etwas wie die Verfassungsurkunde des Gottesreiches. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist etwas, was nur im Reich Gottes zählt, im Reich Gottes gelten kann, das gilt im Reich, das Gott prägt, dem Reich, in dem man auf Jesus hört. Die Bergpredigt hat Jesus so gesprochen und er selber hat gelebt, so wie er es sagt in dieser Bergpredigt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. So, und jetzt steht Jesus vor Pilatus und Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, du kannst es so sagen, aber meine Königsherrschaft hat eine ganz andere Bedeutung als das, was du und was Menschen darunter üblicherweise verstehen. Und dann geht es weiter in diesem Text. Jesus sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener gekämpft. Und jetzt packt mich die Versuchung, diesen Gedanken etwas weiter auszuführen. Er steht nicht in der Bibel drin, er ist auch nicht sehr fromm, aber ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen, das ein bisschen fortzuführen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das Reich Jesu von dieser Welt wäre? Dann hätten seine Diener gekämpft. Was heißt Diener? Also nicht nur 12 Jünger, dieser etwas kümmerliche Haufen von unzuverlässigen Leuten. Nein, er hätte natürlich eine Schar von Freiheitskämpfern um sich geschart, Jesus. Die Zeit war reif damals, das wissen wir. Er hätte einen Aufstand angezettelt und so wie David gegen Goliath hätte er gegen das römische Weltreich angekämpft und hätte gesiegt mit der Kraft Gottes. Er hätte die Römer geschlagen und das wäre der Anfang vom Ende gewesen einer römischen Weltherrschaft. Was wäre, wenn Jesu Reich von dieser Welt gewesen wäre? Und genau das muss Jesus vor Augen gestanden haben zu Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit. Genau das hat ihm der Versucher, der Teufel, vor Augen geführt. In der Versuchungsgeschichte, Lukas 4, wir lesen, der Teufel führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und sprach, dir will ich alle Macht, alle diese Reiche geben, wenn du mich anbetest. In den Reichen, die von dieser Welt sind, wird eben der Teufel angebetet. Und Jesus weist in dieser Geschichte den Teufel, den Versucher, zurück. Er will kein Reich von dieser Welt, in dem man den Teufel anbetet. Er will kein Reich von des Teufels Gnaden. 600 Jahre später trat ein anderer Mann auf. Und er hat in der Tat den Grundstein gelegt für ein Reich, das ganz und gar von dieser Welt ist. Der Mann hieß Mohammed. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und darüber möchte ich dann wirklich nicht weiterreden. Zurück also zum Johannesevangelium. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Damit ist gemeint, mein Wille zielt nicht auf Machtgewinn. Und ich überwältige niemand, sondern ich bezeuge die Wahrheit in Liebe, die Wahrheit der Liebe Gottes. Dazu bin ich berufen, das soll zählen, das soll gelten in meinem Reich. Und dazu sind auch die berufen, die sich zu mir halten, nämlich die Jünger. Und das ist dann mein zweiter Punkt, auch die Jünger Jesu sind nicht von dieser Welt, aber sie leben in dieser Welt. Für alle, die sich zu Jesus halten, für uns alle, die wir uns zu Jesus halten, zählt sein Wille. Aus seinem Geist können und sollen wir handeln. Was uns antreibt, muss nicht das sein, was Menschen üblicherweise antreibt in dieser Welt, nämlich sich gegenseitig ausstechen, sich gegenseitig übertrumpfen, eigene Interessen auf Biegen und Brechen durchsetzen. Nein, wer sich zu Jesus hält, der wird bewegt von seinem Geist und kann deshalb barmherzig sein, auch Fremden gegenüber. Siehe das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer sich zu Jesus hält, der wird inspiriert von seiner Liebe zum Menschen. Und deshalb ist der, der sich zu Jesus hält, nicht von dieser Welt. Seine Motivation, seine Triebkräfte sind nicht von dieser Welt, sondern sie sind von der Welt Gottes. Aber jeder, der bewegt wird vom Geist Gottes, lebt in dieser Welt. Er lebt in einer Umgebung, in der es ganz anders zugeht, als Jesus das will. Und Jesus hat in einem Bild verdeutlicht, was das bedeutet. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid wie Lämmer unter den Wölfen. Ihr lebt wie Lämmer unter den Wölfen. Das heißt, wehrlos in einer Umwelt, die aggressiv ist, die gewalttätig ist, in der man seine eigenen Interessen auf Biegen und Brechen durchsetzen will. Ihr lebt wie Lämmer unter den Wölfen. Ihr sollt nicht heulen mit den Wölfen, aber deswegen werdet ihr leicht ein Opfer der Wölfe, Lämmer unter den Wölfen. Ihr lebt in einer Welt, die aggressiv ist, die nicht göttlich ist. Allerdings, dass die Jünger in der Welt leben, das heißt eben auch, dass die Welt in ihnen selber wirksam ist. Auch die Jünger sind nicht immun gegen die versuchende Macht und gegen die Neigung zur Lieblosigkeit und zur Unbarmherzigkeit. Die Welt ist auch in uns. Wir sind in der Welt, in der menschliche, sehr weltliche Motive zählen, Kräfte wirksam sind, aber die Welt ist auch in uns wirksam. Und deshalb kann Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel auffordern, lasst euch nicht einordnen in das Schema dieser Welt oder anders, seid nicht gleichförmig mit dem, was in dieser Welt vor sich geht, seid nicht weltkonform, vielmehr seid radikale Nonkonformisten. Eine Aufforderung. Und in der Fortsetzung dieser Worte heißt es dann, erneuert euren Sinn, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Vollkommene, das Gottwohlgefällige. Das könnt ihr nur prüfen, wenn euer Sinn erneuert wird. Und dazu könnt ihr euch selber auch bereit erklären, ihr könnt das wollen. Also Paulus fordert auf, seid nicht weltförmig, sondern seid in einem guten Sinne radikale Nonkonformisten. Paulus fordert auf, und dieser Aufforderung zu folgen ist möglich, das ist nicht unmöglich. Denn der Geist Gottes bewegt uns, bewegt diejenigen, die auf Jesus hören. Deswegen kann diese Aufforderung, seid nicht weltförmig, auch von uns befolgt werden. Aber wer nicht weltförmig ist, der entfremdet sich der Welt und der wird eben weltfremd. Und das ist der Vorwurf, der Christen ja üblicherweise gemacht wird, sie seien weltfremd. Und ich denke, dass dieser Vorwurf keineswegs falsch ist. Christen sind weltfremd in gewisser Weise. In der gegenwärtigen Diskussion über die ganze Flüchtlingspolitik wird den Bischöfen vorgeworfen, ihr seid ja völlig weltfremd. Den Kirchen wird vorgeworfen, wenn sie sich einsetzen für Flüchtlinge, ihr seid weltfremd. Auch unserer guten Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Pfarrerstochter, wird vorgeworfen, sie sei weltfremd. Naiv, träumerisch, weltfremd, sie hätte den Boden unter den Füßen verloren. Weltfremd. Muss man scheitern, wenn man weltfremd ist? Möglicherweise ja. Wer nicht auf den Wagen aufspringt, auf dem alle anderen sitzen, der kommt leicht unter die Räder. Oder er sieht sich in der Rolle, in der die Lämmer mitten unter den Wölfen sind. Jesus hat gesagt, der Knecht ist nicht höher als der Herr. In der Welt sein, ohne nahtlos angepasst zu sein, das ist eben unbequem, das kann etwas kosten. Nonkonformismus ist nie bequem, ist immer unbequem. Aber gerade deshalb, weil Christen eben nicht angepasst sind und weil sie nicht weltförmig sind, deswegen können sie etwas zum Besseren bewegen in dieser Welt. Gerade deshalb, weil sie nicht weltförmig sind, können sie diese Welt verändern zum Besseren hin. Und dazu möchte ich einen dritten Gedanken etwas sagen. Die Weltfremdheit von Jesus und seiner Jünger gibt der Welt eine Hoffnung. Jesus war nicht angepasst. Er war weltfremd. Und Jesus ist gescheitert nach weltlichen Maßstäben. Jesus hat das vorausgesehen und hat seinen eigenen Weg, sein eigenes Scheitern mit dem Bild vom Weizenkorn verdeutlicht. Die Judith hat uns das ja schon bereits vorgeführt, wie das war mit dem Weizenkorn und der Frucht. Also Johannes 12, wir haben darüber nachgedacht hier. Das Weizenkorn, wenn es allein bleibt, bringt keine Frucht. Aber wenn es in die Erde fällt und erstirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es sich auflöst, bringt es viel Frucht. Das heißt, wenn das Weizenkorn in seiner Existenz, ich darf das mal so sagen, scheitert, dann bringt es viel Frucht. Und Jesus versteht sich in diesem Bild als eben das Weizenkorn. Das Weizenkorn, das stirbt und sein Tod bringt viel Frucht, hat viel Frucht, unübersehbar viel Frucht gebracht. Durch die ganze Kirchengeschichte, die ganze Weltgeschichte hindurch. Frucht aus dem Sterben des Weizenkorns. Eine Erstlingsfrucht war Paulus beispielsweise. Jesus als der Auferstandene begegnet Paulus und es verwandelt diesen Mann Saulus, der ein Zeuge war einer Steinigung des Stephanus, verwandelt ihn in einen Zeugen der Liebe Gottes. Und Paulus verkündet diese Liebe Gottes in der damaligen antiken Welt. Er gründet Gemeinden und diese Gemeinden sind eine Frucht des Sterbens Jesu. Und auch diese Gemeinden waren nicht angepasst. Sie waren nicht weltkonform. Dafür gibt es viele Beispiele und über diese Beispiele nachzudenken, ist auch heute ganz lehrreich. Die antiken Gemeinden, die frühchristlichen Gemeinden, sie waren nicht weltkonform. Sie waren unangepasst. Und genau deswegen haben sie die damalige Welt revolutioniert. Sie haben sie verändert. Wie? Durch Barmherzigkeit. Barmherzigkeit war etwas, was in der antiken Welt nicht zählte. Man war hilfsbereit gegenüber denen, mit denen man verwandt war, gegenüber der eigenen Familie, in der Blutsverwandtschaft gab es so etwas wie Hilfsbereitschaft, aber nicht gegenüber Fremden. Und was haben die ersten christlichen Gemeinden gemacht? Sie haben denen, die in Not waren, geholfen, auch wenn sie nicht zur Gemeinde gehört haben, wenn es völlig fremde Menschen waren, sie haben Barmherzigkeit praktiziert. Und damit haben sie die antike Welt menschlicher gemacht. Durch eine Kraft, die eben nicht von dieser Welt ist. In Rom war es üblich, wie auch in anderen Großstädten der Antike, dass neugeborene Babys ausgesetzt wurden, wenn man sie nicht wollte. Das waren meistens Mädchen. Auf den Müllhalden Roms wurden also Neugeborene ausgesetzt, die man nicht mehr wollte. Das war die damalige Methode der Bevölkerungspolitik. Was haben die christlichen Gemeinden gemacht? Sie haben sich dieser ausgesetzten Neugeborenen angenommen. Die Liebe Christi hat sie gedrängt. Sie hat sie gedrängt zur Nächstenliebe, auch denen, die völlig hilflos waren und die ausgeschlossen waren von jeder Lebensmöglichkeit. Also unangepasste Jesus-Jünger der damaligen Zeit haben deswegen die Welt verändern können zum Besseren hin, weil sie unangepasst waren, weil sie von anderen Kräften und Motiven bewegt, motiviert, gedrängt wurden als diejenigen, die üblich waren in der damaligen Welt. Und man könnte jetzt die ganze Kirchengeschichte entlang gehen und immer wieder solche Beispiele erzählen, erwähnen von Menschen und von Gemeinschaften, die unangepasst waren, die nonkonformistisch waren und die deswegen, genau deswegen, Hoffnung verbreiten konnten. Man kann beispielsweise, ich darf das hier sagen, in einem katholischen Raum, an protestantische Freikirchen denken, ja, die Mennoniten, die Methodisten, die Quäker, die in England und in Nordamerika im 18., 19. Jahrhundert sich aktiv eingesetzt haben für die Abschaffung des Sklavenhandels und für die Sklavenbefreiung. Das waren Nonkonformisten im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur gegenüber der damaligen Politik und Kultur, sondern auch gegenüber der Staatskirche, Freikirchen eben. Und man kann, und jetzt habe ich ein katholisches Beispiel, erwähnen, die Gemeinschaft Sant'Egidio in Italien. Ich habe gelesen, also die Gemeinschaft Sant'Egidio hat einen Vertrag abgeschlossen mit der italienischen Regierung. Sie haben sich bereit erklärt, auf ihre Kosten 1000 Familien aus einem Flüchtlingslager in Libanon ausfliegen zu lassen nach Italien. Sie sorgen für diese 1000 Familien, kommen auf die Kosten, für die Kosten auf. Die italienische Regierung hat sich bereit erklärt, das zu organisieren. Weil Christen unangepasst sind an die Gewohnheiten dieser Welt, können sie Hoffnung verbreiten. Sie können dem Rat in die Speichen fallen. Es gibt ein berühmtes Wort von Dietrich Bonhoeffer. Er hat in der damaligen Zeit des Nationalsozialismus gesagt, es genügt nicht, die Opfer zu verbinden, die unter die Räder gekommen sind, sondern es geht auch darum, dem Rat in die Speichen zu fallen. Dem Rat in die Speichen fallen, das heißt, das Rad einer Entwicklung, die zu unermesslichem Leid führt, aufzuhalten, das kann gefährlich sein. Wer dem Rat in die Speichen fallen will, der kann eben leicht unter die Räder kommen. Es ist nicht einfach, Nonkonformist zu sein. Rede ich zu leise? Okay, lauter geht schon gar nicht mehr. Ja, also eine Gemeinschaft, Sant'Egidio, und ich habe jetzt also am Sonntag ein Blatt, eine Nachricht gelesen von einer Frau in Uganda, Kagina heißt die, ehemalige Generaldirektorin der Steuerbehörde von Uganda. Sie fand diese Behörde vor 2004 als eine korrupte Organisation, durch und durch korrupt. Und dann sagt diese Frau, ich war naiv genug, man kann sagen, ich war weltfremd genug, zu glauben, dass Gott alles verändern kann, auch eine korrupte Steuerbehörde. Und sie hat sich an die Arbeit gemacht und sie hat diese Steuerbehörde verändert, hat Korruption bekämpft, die Steuerbehörde befreit, ich hoffe vollständig. Jedenfalls die Steuereinnahmen stiegen innerhalb von 10 Jahren um 317%. Also da war eine Mann, die war naiv genug, weltfremd genug zu hoffen, auch eine afrikanische Steuerbehörde, Entschuldigung, wenn ich hier über Afrika etwas Negatives sage, auch eine afrikanische Steuerbehörde kann verändert werden. Also das kann wahrscheinlich nur einer hoffen und einer tun, der nicht von dieser Welt ist. Mit anderen Worten, der nicht getrieben ist von den Motiven, von den Erwartungen, den Gewohnheiten, und auch der Skepsis, die diese Welt kennt, die zu Hause sind in dieser Welt, wer eben nicht weltkonform ist. So, jetzt habe ich also viele Beispiele erwähnt von der großen Welt. Jetzt will ich auch etwas sagen über die kleine Welt, über unsere kleine, überschaubare Welt, wo wir zu Hause sind, wo wir uns bewegen. Ein Beispiel, und das ist ja auch gar nicht so fiktiv, das ist also durchaus leider sehr real. In einer Betriebsabteilung gibt es jemanden, der gemobbt wird, entsetzlich gemobbt wird. Er wird geschnitten, man lästert über ihn, man tut alles, um diese Person zu schaden. In der Cafeteria setzt sich niemand neben diese Person, man schneidet sie, gemobbt. Nun ist es natürlich einfacher, wäre es einfacher, mit den Wölfen zu heulen, mitzumachen. Unbequemer ist es, nicht mitzumachen. Sich demonstrativ in der Cafeteria zu dieser Person zu setzen, zu zeigen, dass man sie achtet, dass man sie schätzt und ihr damit ein Zeichen von Hoffnung gibt. Das wäre nicht sehr bequem. Möglicherweise würde man selber gemobbt werden. Und vielleicht würde, ich darf auf das Beispiel vom Weizenkorn zurückkommen, würde ein bisschen etwas absterben dabei. Die eigene Beliebtheit oder zumindest der Wille zur eigenen Beliebtheit würde möglicherweise absterben, wenn man sich gegen diesen Trend wendet. Aber so etwas zu tun ist möglich, wenn man sich nicht treiben lässt von den Kräften dieser Welt, von den Motiven, von den Mächten, den Gewohnheiten dieser Welt, wenn man etwas unternimmt dagegen. Und ein anderes Beispiel, also vielleicht noch sehr viel trivialer, noch sehr viel alltäglicher. Darauf hat mich Helga gebracht, wie immer, wenn es um praktische Beispiele geht. Ich sitze im Auto neben einer Frau. Wir fahren in Göttingen, biegen ein in eine Seitenstraße. Uns kommt ein unbeleuchtetes Fahrrad entgegen. Eine junge Frau kreuzt also die Straße von einer Seite zur anderen unmittelbar vor unserem Auto. Blöde Kuh, sagt die Fahrerin des Autos, in dem ich sitze. Sehr spontan, blöde Kuh. Das war eine sehr spontane Reaktion. Man hätte auch sagen können, Gott sei Dank, dass nichts passiert ist. Herr, wir danken dir, dass nichts passiert ist. Auch das wäre eine spontane Reaktion gewesen. Wovon werden wir geprägt? Was bewegt uns? Was motiviert uns? Wovon werden wir spontan sozusagen angetrieben? Ja, da gibt es Kräfte, da gibt es Motive, die sehr weltlich sind, blöde Kuh beispielsweise, ja. Aber es gibt eben auch dann Kräfte, der Geist Gottes, der in uns wirksam ist, der uns was anderes sagen lässt in einer solchen Situation. Das hat mir Helga gesagt. Ja, das ist dein Beispiel. Okay, gut. Also in der Welt sein, aber nicht von dieser Welt sein. Das sind Worte, mit denen man beschreiben kann, was es bedeutet, Christ zu sein. Also das Christsein kann man, glaube ich, nicht besser als in diesen beiden Sätzen oder diesem einen Satz ausdrücken. Wir sind in dieser Welt. Wir sind da nicht rausgeschickt. Weltflucht ist nicht eine Option für die Christen. Wir sind in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt und die Welt lebt auch in uns. Aber wir sind nicht von dieser Welt und die Kräfte, die Mächte, die wirksam sein können in uns, der Geist Gottes, der ist nicht von dieser Welt. Christen sind nicht von der Welt, so wie das Reich Jesu nicht von dieser Welt ist. Das sagt Jesus im Verhör vor Paulus. Jesus will keinen Machtgewinn. Er will nicht Menschen überwältigen, sondern er will sie durch Liebe gewinnen. Und dazu beruft er auch alle, die an ihn glauben und die sich von seinem Geist inspirieren lassen. In dem Maße aber, in dem wir uns von seinem Geist leiten lassen, entfremden wir uns von dieser Welt. Und das ist unvermeidlich. Aber gerade darin liegt eine Hoffnung dieser Welt. Man kann eben dem Rad nicht in die Speichen fallen, wenn man nicht abspringt vom Wagen. Jesus hat uns in die Welt gesandt, aber wir sollen nicht von den Kräften dieser Welt angetrieben werden, sondern wir sollen geleitet werden von seinem Geist. Christsein heißt also, in der Welt leben, aber nicht von ihr bestimmt zu sein, nicht gleichförmig zu sein. Das ist eine Hoffnung der Welt und das ist auch eine Hoffnung, von der wir leben können und die nicht nur Früchte bringt für andere, sondern auch Frucht für uns, für unser eigenes Leben. Gut, das sind jetzt drei Gedanken, mit denen ich versucht habe, dieses eine Wort etwas zu entfalten. Wir können, wenn wir wollen, darüber nachdenken, woran erkenne ich, dass die Welt in mir ist? Weltlichen Kräfte, Motive, Neigungen, das, was diese Welt ausmacht und kennzeichnet, auch in mir wirksam ist. Ich lebe ja in dieser Welt, die Welt ist auch in mir in irgendeiner Weise wirksam. Wir können darüber nachdenken, worin wir den Unterschied erkennen zwischen in der Welt, aber nicht von der Welt sein. Was bedeutet das, nicht von der Welt sein? Gibt es praktische Beispiele, die uns das zeigen? Wir können auch darüber nachdenken, ob wir schon mal andeutungsweise die Erfahrung gemacht haben, dass wir wie Lämmer unter Wölfen leben. Ich weiß nicht, ob diese Erfahrung, also nicht wörtlich zu verstehen natürlich, aber andeutungsweise auch eine Erfahrung ist, die wir schon gemacht haben. Und was uns hilft, als Lämmer sozusagen, um in diesem Bild zu bleiben, in einer Welt der Wölfe zu leben. Nicht mit den Wölfen zu heulen, und immer mit dem Risiko zu leben, dass wir Opfer der Wölfe werden. Also was kann das bedeuten? Haben wir Erfahrungen dieser Art gemacht? Und wir können auch vielleicht darüber nachdenken, ob wir schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass unser Anderssein, unsere Weltfremdheit etwas bewirkt hat, etwas zum Guten bewirkt hat. Also das sind jetzt also genügend Anregungen zum Gespräch, um 2 Stunden darüber zu reden, aber ohne mich. Vielen Dank.